Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Alexei Nawalny soll tot sein. Der wohl bekannteste russische Oppositionelle, Kreml-Kritiker, soll in dem Strafgefangenenlager im Norden Sibiriens, in dem er inhaftiert war, zusammengebrochen sein. Seine Frau, Julia Nawalnaja, sagt das hier.
Wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Putin und alle, die für ihn arbeiten, sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald kommen. Ich möchte die gesamte internationale Gemeinschaft dazu aufrufen, zusammenzustehen und gegen dieses Böse zu kämpfen.
Die russische Gefängnisbehörde hat den Tod heute gemeldet und wir ordnen für euch hier ein, was man bisher dazu weiß. Außerdem Thema bei uns: das neue Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine, das der ukrainische Präsident Selenskyj und Kanzler Scholz heute in Berlin unterschrieben haben.
Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes.
Was das nun bedeutet, hört ihr hier. Und wir blicken auch noch auf unser Gehirn. Das macht nämlich was ganz Faszinierendes. An manche Dinge erinnert es sich falsch, damit andere Erinnerungen richtig gespeichert werden können. Das und mehr unsere Themen heute im Update-Podcast vom 16. Februar. Ich bin Ilka Knigge. Kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале.
Das war Julia Nawalnaja heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Mann Alexei Nawalny mutmaßlich gestorben ist. Nawalny gilt ja als der Verfechter der Demokratie in Russland und als Putins schärfster Kritiker. Und jetzt soll der Oppositionspolitiker eben in einem russischen Strafgefangenenlager gestorben sein. Katrin Silka aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was wissen wir bisher zum Tod von Alexei Nawalny?
Ja, zuerst mal, was wissen wir bis jetzt nur aus russischen Medien, auch von der russischen Regierung und der russischen Gefängnisbehörde. Das heißt, das alles kann gefärbt sein und wir können das bisher nicht unabhängig prüfen. Heute Mittag hat die russische Gefängnisbehörde jedenfalls eine schriftliche Erklärung rausgebracht. Und in der steht, am 16. Februar, also heute, habe sich der Häftling Nawalny nach einem Spaziergang unwohl gefühlt und fast das Bewusstsein verloren. Medizinisches Personal der Strafkolonie habe alle erforderlichen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Die hätten aber keine positiven Ergebnisse gebracht. Mhm. Ärzte hätten den Tod festgestellt. Die Ursache werde noch ermittelt. Soweit der Text der Gefängnisbehörde. Aber ein Anwalt von Nawalny soll jetzt auf dem Weg zu dem Gefängnis sein, um noch mehr Informationen zu bekommen und auch um den möglichen Tod überhaupt erstmal bestätigen zu können.
Hat sich der russische Präsident Wladimir Putin schon geäußert dazu?
Persönlich hat sich Putin noch nicht geäußert, aber sein Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow, und der hat gesagt, dass bisher keine Informationen über die Ursachen von Nawalnys Tod vorlegen und dass die Strafvollzugsbehörde eben dazu Ermittlungen eingeleitet habe.
Was war denn über Nawalnys Gesundheitszustand bekannt, also jetzt vor seinem mutmaßlichen Tod?
Ja, der soll sich zuletzt in Haft immer weiter verschlechtert haben. Nawalny war vor gut 3 Jahren nach einem Giftanschlag und einer Behandlung in der Berliner Charité nach Russland zurückgeflogen und ist da sofort verhaftet worden. Und seitdem sitzt er in Haft und hatte da immer mal wieder Kontakt zu seinem Team und seinen Anwältinnen und Anwälten. Und die haben immer wieder die Haftbedingungen als extrem hart kritisiert und berichtet, dass Nawalnys Gesundheitszustand eben kritisch ist.
Und letzten Dezember hieß es doch noch, er sei verschollen.
Genau, Nawalny war für ungefähr 3 Wochen komplett von der Bildfläche verschwunden. Das heißt, sein Team konnte ihn nicht erreichen und es gab auch keine öffentlichen Informationen. Dann hat das Team aber bekannt gegeben, dass Nawalny in eine Strafkolonie verlegt worden sein soll, nördlich vom Polarkreis. Sein Chefstratege, der hat das damals bezeichnet als höchstmögliches Maß an Isolation auf der Welt. Mhm. Allerdings gab es dann vor einem Monat eine Videoschaltung Debatte mit Nawalny und einem russischen Gericht. Und darin hat er mager gewirkt, aber lebendig. Und darin hat er kritisiert, dass er als Nahrung nur 2 Becher kochendes Wasser und 2 Stücke, Zitat, ekelhaftes Brot bekommen würde als Essen. Und heute hat sich Nawalnys Mutter nochmal geäußert in der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta. Und die Mutter sagt dort, letzten Montag war sie zu Besuch in dem Lager und da war ihr Sohn noch lebendig, gesund und lebenslustig.
Lass uns mal auf die Reaktionen blicken, international auf seinen mutmaßlichen Tod. Was wird da gesagt?
Keine 2 Stunden nach dem Bekanntwerden hat es in Berlin vor der russischen Botschaft schon eine Demo gegeben. Da haben Menschen Plakate hochgehalten mit Nawalnys Gesicht und Sätzen wie Putin ist ein Killer. Und auf politischer Ebene haben sich sehr viele StaatenvertreterInnen geäußert. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte zum Beispiel, dass Nawalny seinen Mut, wieder nach Russland zurückzugehen nach dem Giftanschlag, wahrscheinlich jetzt mit seinem Leben bezahlt habe. Scholz hat gerade da den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj getroffen. Der hat Putin ganz klar als Verantwortlichen bezeichnet, der zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Und ähnlich konkret und auch indirekt formulieren es viele weitere Politikerinnen und Politiker weltweit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte zum Beispiel, Putin fürchte nichts mehr als den Widerspruch seiner eigenen Bevölkerung und der Tod sei eine düstere Erinnerung daran, worum es Putin in seinem Regime geht.
Was wir bisher über den mutmaßlichen Tod von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wissen und was nicht, Katrin Sielka aus den Nova Nachrichten hat es zusammengefasst. Vielen Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist heute ordentlich was los gewesen in der Hauptstadt. Hubschrauber sind über Berlin gekreist, manche Straßen waren abgesperrt, nicht alle Busse und Bahnen konnten fahren. Der Grund? Der ukrainische Präsident Selenskyj war zu Besuch. Die Sicherheitsvorkehrungen also hoch. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler hat Selenskyj heute ein Sicherheitsabkommen unterschrieben.
Herr Präsident, lieber Volodymyr, es ist wirklich bemerkenswert, wie sehr unsere Länder in den vergangenen beiden Jahren zusammengerückt sind. Die heutige Vereinbarung steht dafür stellvertretend.
Was das jetzt konkret bedeutet, das klären wir mit Steffen Wurzel in unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Steffen, was haben Deutschland und die Ukraine verabredet?
Also zusammenfassend kann man sagen, erstens, es gibt eine erneute kurzfristige Hilfe Deutschlands für die Ukraine, also mit weiteren Waffen. Das ist dieser Tage besonders wichtig, weil militärisch ist es ja gerade sehr kritisch für die Ukraine. Wir reden da gerade gar nicht so viel drüber, aber das ist eine echt sehr angespannte Lage für die Ukraine an der Front. Russlands Führung hat den militärischen Druck zuletzt sehr verstärkt. Und das Zweite ist, dass Deutschland der Ukraine eben auch langfristig helfen möchte, helfen wird, das wurde angekündigt, um das Land langfristig zu stabilisieren. Das sind im Grunde die beiden Punkte, um die es heute hier in Berlin ging.
Bleiben wir noch mal kurz beim Stichwort Waffenlieferungen. Ist das konkreter geworden, die Art der Unterstützung, die die Ukraine bekommen soll?
Ja, das ist so. Also die kurzfristige Waffenhilfe bedeutet konkret, Deutschland liefert 36 weitere Haubitzen. Das sind Artilleriesysteme an die Ukraine. Mhm. Außerdem weitere Luftverteidigungswaffen. Das ist ja ganz besonders wichtig, wenn es darum geht, Zivilisten zu schützen oder auch Kraftwerke, Krankenhäuser und so weiter zu schützen. Und dann, angesichts der eben schon erwähnten sehr kritischen militärischen Lage, besonders wichtig, 120.000 Schuss Artilleriemunition will Deutschland liefern. Insgesamt, wenn man einen Strich drunter zieht, hat das einen Wert von immerhin 1,1 Milliarden Euro, was heute nochmal angekündigt wurde.
Und die Ukraine braucht ja ganz dringend Munition. Zum Abkommen mit Großbritannien gibt es so eins ja schon, jetzt dann Deutschland. Wie verbindlich ist das?
Also das ist natürlich verbindlich im Sinne von, die Bundesregierung sagt das. Das wurde heute unterschrieben. Da waren Kameras dabei, da waren Journalisten dabei. Das Ganze wurde auch flankiert. Also mit dabei waren auch der ukrainische Außenminister, die deutsche Außenministerin, der deutsche Verteidigungsminister. Also das hatte sehr amtlichen Charakter. Aber das ist jetzt nicht, ich sag mal, einklagbar. Ne? Also nicht völkerrechtlich verbindlich. Das ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Aber darum ging es heute auch nicht. Entscheidend ist, mit dieser Sicherheitsvereinbarung setzt Deutschland das um, was vergangenen Sommer beim NATO-Gipfel in Litauen versprochen worden ist. Die Ukraine will ja bekanntlich NATO-Mitglied werden. Das steht realistischerweise aber überhaupt nicht an in nächster Zeit. Solange nämlich Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine anhält, ist das im Grunde ausgeschlossen. Und deswegen hat man beim NATO-Gipfel vergangenes Jahr in Vilnius gesagt, okay, wir können euch zwar keinen konkreten Beitrittstermin nennen, aber zumindest können wir euch zusichern, bilaterale Hilfe, über einzelne Unterstützungsabkommen. Das Ziel ist eben, der Ukraine langfristig zu helfen. Auch übrigens eben dann, wenn irgendwann mal der Krieg zu Ende ist, dass man da jetzt schon sagt, okay, wir helfen euch auch danach.
Wie hat Selenskyj reagiert auf diese Zusagen?
Scholz und Selenskyj, beide nannten das Ganze historisch. Selenskyj dankte der Bundesregierung für dieses Abkommen. Und das fand ich interessant. Er hat auch gesagt, er dankt dem deutschen Volk und er dankt auch den einfachen Leuten in Deutschland. Klar, das sind ja auch alles Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das Ganze bezahlen müssen. Und was ich auch nochmal interessant fand, Selenskyj hat sich auch dafür bedankt, dass viele Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, wegen des Kriegs hier in Deutschland Schutz gefunden haben.
Scholz und Selenskyj haben beide auch auf den möglichen Tod von Alexei Nawalny reagiert. Beide sind bestürzt. Was bisher darüber bekannt ist, klären wir hier gleich. Danke, Steffen Wurzel, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist der Elefant im Raum. Selbst nicht da, aber eben überall Thema. Ich spreche von Donald Trump und von der Münchner Sicherheitskonferenz. Trump ist da nicht eingeladen, aber über ihn wird ab heute sehr viel gesprochen. Schon alleine wegen solcher Sätze.
You didn't pay, you're delinquent. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Mit seinem Ich verteidige nur die NATO-Partner vor Russland, die auch genug Geld in die Verteidigung stecken, hat er ja so oder so in den letzten Tagen ziemlich viel Unruhe ausgelöst. Also geht es jetzt auch in München darum. Was wird, wenn er echt der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird und damit vielleicht dann auch bald wieder an der Spitze der USA steht? Annika Brockschmidt ist Journalistin und Autorin und sie hat sich genau damit beschäftigt. Unter Trump, wie extrem sind die Republikaner geworden? Sie schreibt darüber in ihrem Buch Die Brandstifter. Hallo Annika.
Hallo.
Der Bundeskanzler hat diese Woche gesagt, man sollte nicht so viel über Trumps Äußerungen sprechen. Was sagst du?
Ich sag mal so, es ist ja durchaus sinnvoll, dass man nicht über jedes Stöckchen springt, was Donald Trump einem hinhält. Andererseits ist es natürlich auch keine Lösung, mit Trump umzugehen, indem man ihn ignoriert. Vor allem nicht solche Äußerungen wie die, die wir eben gehört haben.
Oft kommen ja so Kommentare, dass die erste Amtszeit von Trump ja gar nicht so schlimm gewesen sei. Und manche sagen, ja, da waren ja noch gemäßigte Republikaner dabei. Was beobachtest du?
Also ich glaube, wir haben allein in den letzten 1 bis 2 Jahren nochmal eine enorme Radikalisierung innerhalb des Parteiestablishments gesehen. Da haben sich einige rote Linien verschoben. Auch Trumps Rhetorik und seine Ziele haben sich nochmal radikalisiert. Er spricht jetzt von Massendeportationen von illegalen Einwanderern, die er in Lager stecken will. Er will das Militär im eigenen Land einsetzen. Sein Berater Stephen Miller spricht auch davon, Leute, die anders denken, dass man die ebenfalls deportieren sollte. Das sogenannte Project 2025 ist letztlich eine Blaupause für das, was eine neue Trump-Administration planen würde. Geschrieben hat das die Heritage Foundation, das ist ein einflussreicher Think Tank, eine Organisation der amerikanischen Rechten, zusammen mit mehr als 300 anderen Organisationen. Und das sieht unter anderem eine extreme Ausweitung der Exekutivgewalt des Präsidenten vor, die Besetzung von wichtigen Positionen mit Trump-Loyalisten. Also letztlich, sie haben aus dem gescheiterten Staatsstreich nicht gelernt, dass man das in Zukunft lassen sollte, sondern sie gehen die entsprechenden Schritte, um die Hindernisse, die damals dazu geführt haben, dass Trump eben nicht all das tun konnte, was er wollte, dass die aus dem Weg geräumt werden beim nächsten Mal. Das heißt, eine zweite Trump-Amtszeit wäre mit einer ersten nicht zu vergleichen.
Heißt, wir können eigentlich festhalten, die Gemäßigten in der Partei bei den Republikanern, die gibt es eher nicht mehr und die ganze Partei ist extremer geworden, ja?
Also zumindest nicht in Positionen, wo sie noch irgendwas zu sagen haben. Ne? Also wir haben natürlich immer noch so Leute wie Mitt Romney da, die aber dadurch, dass sie noch im Amt sind und dadurch, dass sie vermutlich Trump dann auch als Kandidaten unterstützen würden, kann natürlich immer noch sein, dass er uns überrascht und das dann nicht tut, aber dadurch, dass sie die gesamte Linie der Partei mittragen und sich nur vereinzelt von bestimmter Wortwahl von Trump distanzieren, muss man schon sagen, dass sich das republikanische Partei-Establishment nochmal mitbewegt hat und sich weiter mit Trump radikalisiert hat. Das haben wir ja zum Beispiel daran gesehen, dass zwei Politiker, die jetzt ja nun wirklich nicht irgendwie als linksliberal oder mittig einzuschätzen sind Adam Kinzinger und Liz Cheney, die beide nach wie vor erzkonservativ sind, als zu liberal für diese Partei gelten, weil sie gesagt haben, die Wahl 2020 ging verloren, rechtmäßig, und der Sturm aufs Kapitol war schlecht und sollte sich nicht wiederholen.
Und diese Entwicklung, liegt die jetzt an Trump oder sah es eh danach aus und er passt gerade gut rein?
Also ich glaube, Trump ist eher so ein Katalysator. Die Wurzeln dieser Radikalisierung gehen weit, weit zurück. Und Trump ist letzten Endes einer, der zur rechten Zeit am rechten Ort war. Aber ich glaube, man muss auch nochmal betonen, das war kein Automatismus. Es hätte nicht so kommen müssen. Es gab mehrere Wendepunkte, an denen das Partei-Establishment hätte sagen können, okay, bis hierhin und nicht weiter, das machen wir nicht mehr mit. Aber aus Machtkalkül und in der irrigen Annahme, dass man extreme Kräfte, mit denen man aus machtpolitischem Kalkül im Bunde ist, dass man die noch weiter kontrollieren könnte, ist man eben mitgegangen. Und das war eine dramatische Fehlkalkulation.
Annika, nochmal zurück zur Münchner Sicherheitskonferenz. Wäre das aus deiner Sicht dann gut, genau über diese Entwicklungen zu sprechen?
Es wäre, glaube ich, falsch zu denken, dass Trump das einfach nur so dahin sagt. Insofern wäre es schon gut, wenn europäische Politiker, dazu zählt auch Kanzler Scholz, uns sagen würden und signalisieren würden, was ihr Plan ist und dass sie einen haben, hoffentlich, sollte Trump erneut Präsident werden.
Sagt Annika Brockschmidt. Sie ist Journalistin und Autorin und hat sich genau damit beschäftigt, wie extrem die Republikaner unter Trump geworden sind. Danke dir fürs Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rafah, den Namen der Stadt im Süden des Gazastreifens, den haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gehört. Einerseits, wenn es darum ging, dass Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen reinkommen sollen, aber auch, weil hunderttausende Menschen aus dem Norden und der Mitte des Gazastreifens dorthin geflohen sind. Und heute halten sich in Rafah 1,5 Millionen Menschen auf und die Lage wird als Hölle beschrieben, als Katastrophe. Und nun droht dort auch eine Bodenoffensive der israelischen Armee. Einer, der vor Ort war und die Lage dort erlebt hat, ist Sebastian Jünemann. Er ist Rettungssanitäter und hat die Hilfsorganisation Cardus mitgegründet. Seit Anfang Februar ist er mit seiner Organisation mit Mandat der WHO in Rafah und jetzt seit ein paar Tagen in Kairo. Hallo, Herr Jünemann.
Hallo, guten Abend.
Wir sehen die Bilder aus Rafah und wir können uns trotzdem nicht vorstellen, wie es den Menschen dort geht. Sie waren ja bis vor kurzem vor Ort. Wie haben Sie denn die Situation wahrgenommen?
Ja, es ist natürlich mit Worten schwer zu beschreiben. Ne? Sie müssen sich wirklich vorstellen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, es sind weit über 1 Million Menschen dort. Das ist ja nicht, wenn man das aus den Medien normalerweise kennt, ein geordnete Flüchtlingscamps oder sowas, sondern das sind Menschen, die mit ja teilweise gar nichts geflohen sind und die sich irgendwie vor Ort jetzt versucht haben, aus einem Sammelsurium an Plastikplan oder auch Zelten, also die zugreifen konnten, irgendwie eine Unterkunft zu bauen. Das heißt, nicht nur die Stadt, die ganze Umgebung ist komplett überfüllt. Es ist ein Meer von Zelten und das Ganze ohne Kanalisation, ohne Sanitäreinrichtungen, ohne vernünftige Versorgung mit Lebensmitteln. Und das komplette Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Also die Lage ist natürlich verzweifelt.
Wie sieht Ihre Hilfe dort aus? Was können Sie überhaupt tun?
Wir sind ein sogenanntes Emergency Medical Team, ein EMT. Also wir sind also mit Medizinerinnen und Medizinern vor Ort und sind quasi dann dispatched von der WHO an einem, da wo die Hilfe noch am sinnvollsten erscheint. Was wir machen, ist, dass wir die Notaufnahme eigentlich der letzten Fuß in den Krankenhäusern besetzen und da halt Schwerstverletzte stabilisieren oder auch Schwererkrankte versorgen.
Das heißt, es gibt nur noch so ganz wenig an Infrastruktur. Sie haben jetzt gerade von dem letzten Krankenhaus gesprochen. Equipment ist wahrscheinlich auch ein Problem, nehme ich an.
Ja, vor allem aber tatsächlich, weil ja die komplette Assistation vor Ort auch zusammengebrochen ist. Also auch wenn dann Hilfsgüter was reinkommt, dann weiß eigentlich niemand so richtig, was ist es eigentlich wann, wo, wohin gegangen. Mhm. Das heißt, wir leben so ein bisschen von dem, was wir auch mitgebracht haben. Als EMT müssen wir quasi autark agieren können. Das geht nicht immer über eine gewisse Zeit. Also wir haben unsere eigenen Geräte dabei. Es gibt natürlich Geräte vor Ort, die sind zum Teil aber auch ja, beschädigt oder hat auch schon lange nicht mehr gewartet worden. Also ja, so Zustände wie da haben wir bislang in wenigen Katastrophengebieten erlebt.
Wie haben die Menschen in Rafah denn auf die geplante Bodenoffensive reagiert? Diese Nachricht wird da angekommen sein. Was erzählen die Menschen ihnen?
Na, es gibt ja keine Nachricht. Also es gibt ja noch nicht eine Klarheit, dass überhaupt eine Bodenoffensive stattfindet oder nicht. Also momentan, es gibt bei einigen Menschen noch Hoffnung, dass das Ganze auf einer politischen Ebene erstmal zu einem Waffenstillstand kommt. Viele sind einfach nur noch verzweifelt. Es gibt jetzt schon wieder Abwanderungsbewegungen in Richtung Norden. Was noch nicht passiert ist, ist, dass die Evakuierungsaufforderung erteilt wurde von der israelischen Armee. Was normalerweise passiert ist, das heißt, die Menschen sind in so einem Zwischenzustand zwischen Bangen und Hoffen. Es kommt nicht mehr Hilfe rein. Zeitgleich überlegen sie, ob sie weiter fliehen sollten, wissen aber nicht, ob der Grund überhaupt schon real existent ist. Die meisten sind ja eh schon nur noch apathisch. Ja, und das ist, glaube ich, gerade so das Allerschlimmste, dass aber eine Perspektive oder irgendeine tatsächliche Idee, eine richtige Information gerade fehlt.
Es wird ja eine Feuerpause gefordert und eben eine Evakuierung mit einem Plan der Stadt, ohne zu wissen, wo die Menschen überhaupt hin sollten. Also was ist denn Ihre Einschätzung dazu? Wäre das in diesem Chaos, was Sie gerade beschrieben haben, überhaupt möglich?
Ich halte das für nicht wirklich realistisch, weil die Frage ist vor allem, welche Akteure würden denn dahinter stehen? Wenn Sie sich normalerweise vorstellen, in anderen Krisengebieten oder in Krisenregionen, wenn da viele Leute auf der Flucht gewesen sind, dann gibt es ja die internationalen Hilfswerke und halt internationalen NGOs, die vor Ort arbeiten und die mit viel Ressource diese Zeltstädte, von denen die Rede ist, errichten. Also allein der Platz, um 1,3 Millionen Menschen unterzubringen, der müsste ja erstmal geschaffen werden. Mhm. Und es ist alles eine logistische Mammutaufgabe, bei der gar nicht klar wäre, wer würde das gerade übernehmen, welche Struktur sollte das denn stemmen. Und deswegen denke ich, dass momentan sind das erstmal Schlagworte, die ausgetauscht werden, aber noch keine Lösung, die ich für sehr realistisch halte.
Herr Jünemann, dann wünschen wir Ihnen, ich nehme an, Sie gehen nochmal zurück, dafür alles Gute.
Alles klar, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, Job verlieren. Es ist eine miese Sache. Und vor allem dann dieses Kündigungsgespräch ist noch mieser. In den USA, da stellen gerade ziemlich viele Leute aber genau dieses Gespräch unter dem Hashtag Layoff oder Layoffs online. Also die filmen sich selber dabei in dieser mega unangenehmen Situation, wie sie gekündigt werden. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, was ist da los?
Losgegangen ist dieser in Anführungsstrichen Trend mit einer TikTok-Userin aus Amerika, die sich bei ihrem Kündigungscall gefilmt hat. Und gesehen hat man nur sie, gehört aber auch die anderen Personen, die ihr halt gekündigt haben. Und das Krasse daran, sie kannte weder die beiden Gesprächspartner, mit denen sie den Online-Call da hatte, noch konnten die ihr einen vernünftigen Grund nennen, warum sie überhaupt gekündigt wird.
So, am I getting let go for no reason? If you guys can't give me a reason?
I'm happy to follow up with you separately to give you the data that was calibrated. I'll need to speak with revenue leadership specifically to see if we can get that for you. But Dom,
can you share that with me now?
In our meeting. I cannot share that with you right now, unfortunately.
Also die Userin, als die da konkret nach dem Grund für die Kündigung fragt, eiert die andere Person halt so ein bisschen rum und meint, sie muss sich noch genaue Daten besorgen. Ja, und der Mitschnitt ist auf TikTok viral gegangen und mittlerweile kannst du dir super viele solcher Kündigungsvideos anschauen.
Jetzt ist ja bekannt, dass auch viele größere Unternehmen wie beispielsweise SAP und VW dieses Jahr hier bei uns in Deutschland Stellen kürzen wollen. Wenn mir jetzt gekündigt wird, dann ist das aber wahrscheinlich nicht so schlau, das Gespräch dann einfach ins Netz zu stellen, würde ich mal sagen, oder?
Nee, also das würde ich aus mehreren Gründen tatsächlich lieber lassen. Also es kann richtig übel ausgehen, wenn du dir vorher nicht das Einverständnis deiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen einholst. Auch wenn nur du zu sehen, aber halt alle anderen auch zu hören sind. Mhm. In Deutschland kann das zu einer Anklage und einem Verfahren führen und dieses heimliche Mitschneiden von Gesprächen, das kann, je nach Fall, 3 bis 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe bedeuten. Und sogar der Versuch, Gespräche heimlich aufzunehmen, ist schon strafbar.
Du hast jetzt eben ja auch gesagt, und wir haben es auch gehört, die andere Person, die eiert da ja auch so ein bisschen rum in diesem Video. Ne? Es klingt auch nicht so richtig nach einer Kündigung, wie wir sie kennen. Ne?
Ja, also in den USA läuft eine Kündigung anders ab. Das war da schon rechtens. Bei uns aber brauchst du halt schon ein bisschen mehr. Du musst das Ganze auch noch schriftlich bekommen. Und wenn du dann denkst so, ey, der Kündigungsgrund, der ist irgendwie total absurd oder dein Chef und deine Chefin nennen gar keinen Grund, kannst du dagegen vorgehen. Fanny Moore von Bredo ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Er sagt,
wenn ich irgendwo länger als 6 Monate tätig bin und da arbeiten regelmäßig mehr als 10 Beschäftigte in Vollzeit, dann habe ich Kündigungsschutz. Und wenn mir der Arbeitgeber dann eine Kündigung ausspricht, kann ich die in vollem Umfang beim Arbeitsgericht überprüfen lassen.
Wenn du die ersten 6 Monate noch nicht überstanden hast, dann sieht es allerdings eher schlecht aus für dich. Kündigungsschutz gibt es denn nämlich noch keinen.
Habe ich in so einem Fall denn gegen die Kündigung überhaupt was in der Hand?
wenig. Also meist kann der Arbeitgeber dich dann mit einer Frist von so etwa 2 Wochen vor die Tür setzen. Außer du kannst vor Gericht beweisen, dass du den Job aufgrund von willkürlichen Gründen verloren hast. Also, dass dein Arbeitgeber zum Beispiel einfach keine Frauen bei sich arbeiten lassen will oder irgendwie sowas. Mhm. In den USA sind die Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber deutlich lascher. Da ist eine Kündigung von heute auf morgen gar nicht so unüblich.
Die TikTokerin aus den USA, die kannte jetzt aber zum Beispiel ja auch noch nicht mal die Leute, die ihr da gekündigt haben. Mhm. Würde das in Deutschland überhaupt gehen?
Jein, also die Personen, die mit dir das Kündigungsgespräch führen, müssen auch dazu berechtigt sein. In den meisten Fällen ist das dann der Arbeitgeber selbst, der Personalchef oder die Person, die den Vertrag damals aufgesetzt hat. Macht das jemand anderes, dann braucht er eine Vollmacht dafür. Und fehlt die, hast du wieder ein bisschen mehr in der Hand. Du kannst nämlich dann die Kündigung, wenn sie dann schriftlich auch vor dir liegt, rechtlich zurückweisen.
In den USA, da stellen gerade viele Leute unter dem Hashtag Layoff oder Layoffs ihre Kündigungsgespräche online. In Deutschland könnte das rechtlich ganz schöne Konsequenzen haben. Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.